Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS1. Doppelpunkt.
Politisch gesehen ist der Zweite Weltkrieg vor 63 Jahren zu Ende gegangen. In den Seelen der Kinder aber, die dann gelebt haben, hat er angedauert. Viele ältere Menschen, die ahnen heute, dass es an der Zeit ist, sich mit den Lebenswurzeln zu beschäftigen und Fragen zu stellen. Wie hat der Krieg geprägt? Wie hat er ihnen nachgewirkt? Wie kann man sich mit den allzu frühen Wunden versöhnen? Was bedeutet es, ein Täterkind zu sein? Und gibt es denn eigentlich auch Gutes am Schlechten? Gertrud Enulat geht diesen Fragen auf den Grund. Mit Jahrgang 1941 ist sie selber ein Kriegskind aus Deutschland. Sie ist aber auch Pädagogin und freie Autorin. Erst gerade vor kurzem ist ihr Buch erschienen unter dem Titel «Kriegskinder, wie die Wunden der Vergangenheit heilen». Cornelia Cassis hat Gertrud Enulat besucht und sie hat zusammen mit ihr die Kriegskindheit aus dem Keller geholt.
Wildgänse rauschen durch die Nacht mit stillem Schrei nach Norden. Und steht der Pfad, habt Acht, habt Acht, die Welt ist voller Morgen.
Gut, später eigentlich, als ich Jugendliche war und mir dann eigentlich heute erst aufgegangen ist, dass wir ja Kriegslieder gesungen haben. Wildgänse rauschen durch die Nacht, ein Soldatenlied. Und die rauschen durch die Nacht mit schrillem Schreien nach Norden. Und wie es ausgeht, weiß niemand. Und vom Morden ist auch die Rede. Also diese Fahrtenlieder, die wir in den 50er Jahren in der Jugendgruppe gesungen hatten, waren Soldatenlieder.
Das ist Gertrud Enulat. Sie ist Pädagogin und freie Autorin. Gertrud Enulat lebt mit ihrem Mann in Freiburg im Breisgau, also gar nicht weit von der Schweiz weg. Sie hat zwei erwachsene Kinder und 5 Enkel, und die sind ganz wichtig für ihr Buch.
Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Ich trau mich aber doch.
Ja, so habe ich mich erlebt, als ich anfing zu schreiben. Beziehungsweise ich habe ja 3 Anläufe genommen, um dieses Buch zu schreiben. Und die ersten 2 Anläufe, die endeten eigentlich so, dass ich gedacht habe, so Schluss, ich will mit dem Krieg nichts mehr zu tun haben. Schublade auf und in die Schublade rein. Beziehungsweise das zweite Manuskript war schon ziemlich weit gediehen und der Lektor, mit dem ich damals verhandelte, der hat mich immer wieder darauf hingewiesen, Sie können nicht über den Schmerz und die Verletzungen deutscher Kinder schreiben im Krieg, ohne die Frage der jüdischen Kinder zu berühren. Und zunächst einmal war das für mich ein Hammer, weil ich gedacht habe, wie soll ich das machen? Und dann war das für mich ein Grund, dass ich gesagt habe, okay, weg damit. Weil es auf der anderen Seite ja auch genau dieses Vorurteil gebracht hat, ihr habt kein Recht, über eure Leiden als Kinder zu sprechen, denn ihr habt Mitschuld an dem Schicksal der jüdischen Kinder. Ja? Und erst als ich dann nach 1-2 Jahren auf die Forschungen in England gestoßen bin, und England es sich geleistet hat, eine Riesenausstellung zu machen zum Thema The Children's War. Das hat mir dann Auftrieb gegeben, weil die Engländer es fertig gekriegt haben, klar, ohne Skrupel, die Schicksale der jüdischen Kinder mit hineinzunehmen. Und da habe ich dann auch mitgekriegt, Menschenskinder, wir deutschen Kinder saßen im Keller und englischen Kinder saßen ja auch im Keller. Und das hat auf einmal dann so ein Band geschaffen, das mich auch aus der Isolation herausgeführt hat. Und das hat mir dann schon einen Schubs gegeben.
Sie haben sich dann getraut. Was würden Sie sagen, Gertrud Enulat, was ist der Sinn dieser Arbeit an dem Buch? Für wen tun Sie das?
Gut, in erster Linie habe ich es für mich getan. Ich stehe dazu, jeder Autor schreibt in erster Linie mal für sich. Dieses Buch zu schreiben hat mir gut getan, weil es mich gezwungen hat, die Kellertür aufgehen zu lassen. Und beim Schreiben habe ich einmal so eine Fantasie gehabt, die Kellertür geht auf Und da dribbeln Kinder aus dem dunklen Keller raus. Und das hat mich sehr angerührt, weil ich dann auf einmal gemerkt habe, so, eine davon bin ich. Ja? Und die will jetzt endlich reden. Und ich will ihr endlich zuhören. Ich habe ja Zeit. Und dann bin ich im Gespräch mit anderen, das war um die Zeit des Irakkriegs, wo bei vielen auf einmal Kriegsträume anfingen. Und wo bei vielen dann auf einmal auch die Ängste wieder aufgetaucht sind. Und da ist mir dann deutlich geworden, hoppla, das ist nicht mein individuelles Problem, sondern das ist eine kollektive Sache. Und ich gehöre diesem deutschen Volk an, die anderen genauso. Und jetzt, wo wir älter werden, müssen wir uns mit unserer Kindheitsgeschichte im Dritten Reich auseinandersetzen.
Für wie verlässlich halten Sie Ihre eigene Erinnerung an dieses Dunkel der frühen Kindheit?
Ja, wie verlässlich ist Erinnerung? Erinnerung ist was sehr Lebendiges. Meine Erinnerungen haben sich durch das Schreiben und durch das Reflektieren verändert. Erinnerung ist immer etwas, was auch neu rekonstruiert wird. Und was mir deutlich wurde, dass ich manches als Kind bis heute oder bis dahin so tradiert hatte, dass ich damit leben konnte. Und dann aber auf einmal über Träume klar wurde, hoppla, das sind Deckerinnerungen.
Haben Sie ein Beispiel dafür?
Ja, also für mich hat dieser ganze Prozess ziemlich schlagartig angefangen mit einem Traum. Da stehe ich da draußen an der Stelle, wo eine Tür ausgehängt ist. Und es ist stockdunkel. Und plötzlich bin ich nicht mehr die Frau von heute, sondern ich bin das kleine Kind von damals, so zwischen 3 und 4 Jahren. Und auf einmal bin ich im Innern dieses Kindes. Das fand ich spannend, habe ich noch nie einen Traum gehabt, wo ich im Innern meines Körpers war. Und dann höre ich, wie das Kind schreit. Und dann bin ich wieder außerhalb, bin wieder die Frau von heute. Und aus dem Mund des Kindes kommt nur ein kleiner Mucks. Und der Traum geht dann weiter. Dann gab es eine mordsmäßige Explosion und ich wurde ins Grundstück unseres Nachbarn geschleudert. Und dann bin ich aufgewacht und war natürlich erschrocken. Diese Detonation war gewaltig. Und auf der anderen Seite war ich berührt davon, dass dieses Kind schreien wollte und es kam nur ein Mucks raus. Ja? Und dann wurde mir auch klar, dass das eines der häufigst gebrauchten Ermahnungswörter der Erwachsenen war. Kein Mucks. Sei still.
Reden wir über Ihr inneres Kriegskind. Sie nennen es ja auch so in Ihrem Buch. Das innere Kind, das Kind, das diese Kriegserfahrung gemacht hat. Stellen Sie es uns vor. Was ist das für ein Kind?
Ja, dieses Kind war ein sehr waches Kind. Und dieses Kind war ein sehr sensibles Kind und für sein Alter mit Sicherheit sehr offen und interessiert auch. Und dieses Kind, das ich war, wurde, als der Krieg dann zu Ende war, sehr häufig krank. Und letztendlich war das ein Versuch, körperlich und seelisch wieder auf die Reihe zu kommen. Und mir ging es eigentlich erst dann so richtig gut, als ich in die Schule kam. Da habe ich dann voll kompensieren können, sodass diese frühen Erfahrungen irgendwo eingekapselt waren und keine Rolle mehr gespielt haben. Aber das Kind, das ich war, das war auch sehr verantwortungsbewusst in der Familie, dem kleineren Bruder, der dann später gestorben ist, gegenüber, aber auch so darauf bedacht, dass es Mama und Papa gut geht. Und mein Vater war ja nicht im Krieg, sondern war bei der Freiwilligen Feuerwehr. Und war von daher bei all diesen grässlichen Luftangriffen in den Städten um die Kleinstadt, wo ich groß geworden bin, unterwegs. Und ich fühlte mich zu diesem Vater sehr hingezogen. Und gleichzeitig war aber auch eine große Angst um diesen Vater, wenn er wieder verschwunden ist. Und man wusste, oder ich wusste, oder ich spürte, sagen wir mal so, es wurde ja so viel gar nicht darüber gesprochen. Aber Kinder spüren. Und ich denke, dieses spürige Kind, das ich war, hat unendlich viel gespeichert, was mir dann beim Schreiben des Buches zugute kam.
Dieses Kind hat unendlich viel gespeichert. Nun ist eine lange Zeit vergangen. Ja. Sie sind Großmutter jetzt, haben eigene Kinder und Großkinder. Warum erst jetzt löst sich diese Speicherung auf?
Ich denke, dass es damit zu tun hat, Großeltern zu sein. Also ich habe das als was ganz Einschneidendes erlebt. Ich bin Großmutter geworden, da war ich erst 46. Ja. Und der erste Enkel, der Große, der, als er 4 Jahre alt war, hat er ein Geschwisterchen bekommen. Und der fragt mich eines Tages, Oma, wer hat dich gewickelt? Und dann habe ich einfach gemerkt, dadurch, dass ich Großmutter geworden bin, ist mein eigenes Kindsein wieder neu belebt. Und durch die Gespräche mit den kleinen Enkeln und auch durch den Vergleich, du liebe Zeit, in deren Gesichter zu schauen und zu sehen, wie sie aufwachsen und dann ab und zu dran zu denken, mit welcher Not Kriegskinder dann aufgewachsen sind. Dass ich da manchmal gedacht habe, Mensch, Gott sei Dank, die haben es besser. Ja?
Nun kann man sich vorstellen, das hätte ja auch schon als Mutter passieren können.
Ja, es hätte als Mutter passieren können, aber es ist nicht passiert. Weil ich der Meinung bin, es gibt in uns ein Entwicklungsgesetz, das bestimmte Dinge zu bestimmten Lebensaltern wichtig macht. Und als Mutter, du liebe Zeit, wenn ich meine Kriegskindheit betrauert hätte oder bedacht hätte, hätten mir die Kräfte für meine Kinder gefehlt, ja?
Warum hat es so lange gedauert, bis sich die Tür zum Verlies der Kriegskindheit geöffnet hat? Warum heute und nicht vor Jahren? Wo waren die Erinnerungen, die sich auf einmal melden? Wieso sind sie erst heute so offen zugänglich? Die Antwort zu diesen Fragen liegt hinter dicken Mauern, welche Scham und Schuld gebaut haben. Denn wir sind Kinder von Müttern und Vätern, die uns im Dritten Reich gezeugt haben. Und wir gehören einem Volk an, das den Krieg nicht nur verloren hat, sondern auch die Verantwortung für ihn trägt. Wenn heute endlich die Mauern von Schuld und Scham zusammenbrechen, dann kommen Kinder zum Vorschein, die von klein auf mit der kollektiven Scham und Schuld des deutschen Volkes beladen waren, welche ihnen das Leberecht ihrer Erinnerung genommen hatte.
Das Thema Schuld spielt eine ganz wichtige Rolle. Nun muss es ja vielleicht auch erklärt werden, dass so kleine Kinder, die vielleicht noch überhaupt nicht schuldfähig sind, für dieses ganze historische Drama mitschuldig fühlten, und zwar ganz früh. Wie kommt das?
Ja, wie kommt das? Ich habe in meinem Buch ja ein Beispiel geschrieben und das habe ich nicht in meiner eigenen Erinnerung gefunden, sondern als ich an dem Buch gearbeitet habe, da habe ich natürlich alle die am Telefon immer wieder gehabt, mit denen wir damals im Bunker saßen. Ja? Und Pforzheim wurde bombardiert und also in dieser Nacht zum Beispiel hat meine Mutter alle ihre Freunde verloren. Und wir Kinder, meine Mutter und andere Nachbarn saßen in einem Bunker, das war in einem alten Steinbruch und da war eine Rotkreuzschwester und die hat uns was zum Trinken gegeben oder uns was gelöffelt. Und die alte Frau, die dabei war, die haben wir später geärgert, bis zum geht nicht mehr. Und die hatte noch einen Kropf, was ja für Kinder was Unheimliches ist. Als wahre Hex in unseren Augen. Diese alte Frau sagte, als die Bomben über Pforzheim einfach zu hören waren und der blutrote Himmel gezeigt hat, was da los ist, die alte Frau sagte, das ist, weil ihr Kinder den Teller nicht leer gegessen habt.
In der Endphase des Krieges wird das nahegelegene Pforzheim bombardiert. Meine Mutter und einige Nachbarinnen sitzen mit uns Kindern in einem Bunker, der versteckt in der Nähe eines Steinbruchs liegt. Eine Rotkreuzschwester ist bei uns und löffelt den Kindern zur Stärkung und gegen den Durst eingemachtes Obst in den Mund. Als sie reihum geht, sagt eine alte Frau plötzlich mit drohender Stimme, Ihr Kinder seid schuld, dass die Flieger alles kaputt machen. Ihr seid schuld, weil ihr den Teller nicht leer gemacht habt. Schämt euch!« So krochen Schuld und Scham in die kleinen Herzen der Kinder. Eine alte Frau voll Todesangst schafft sich Erleichterung, indem sie das Unerträgliche auf die Seite der Kinder schiebt. Keines hat diese Worte vergessen.
Also ich denke, dass das keine bewussten Vorgänge sind, sondern dass die unbewusste Schuld, die die Deutschen nach dem Krieg oder wahrscheinlich schon während des Krieges hatten, dass die im System der Familie durchlässig zu den Kindern rüberkam.
Vielleicht ist es so. Die überlebenden Kinder des Zweiten Weltkriegs haben keine Schuld. Aber sie haben eine große Verantwortung.
Wo sehen Sie die Verantwortung?
Gut, in Freiburg findet zurzeit in der Katholischen Akademie ein Schwerpunktthema die Gräuel der Nazis an jüdischen Kindern und Jugendlichen. Ja? Das ist zum Beispiel etwas, was von dieser Verantwortung geprägt ist. Wenigstens diesen Kindern ein Bleiberecht in der Erinnerung schaffen. Ich denke, dass die Schuld, das Schuldgefühl, ja, schon tief gegangen ist. Denn ich kenne ein paar jüdische Namen, die bei uns in der Umgebung gewohnt haben. Und der Schreibtisch, an dem ich Schreiben gelernt habe, stammte von einem Juden, der nach Gurs abtransportiert wurde. Und wie das damals so üblich war, haben die Deutschen dann die Wohnungen gestürmt. Und mitgenommen, was sie brauchten, beziehungsweise meine Mutter hat erzählt, sie hat dem Mann, der nach Gurs gehen musste, sie hat ihm Öl dafür gegeben, ja, dass er mitgenommen hat. Aber trotzdem, es war nicht unser Eigentum, es war das Eigentum eines Menschen, der nicht leben durfte. Und nach dem Krieg, als ganz deutlich wurde, was alles geschehen ist, denke ich, hat die Menschen die Scham und die Schuld gepackt und hat ihren Mund versiegelt.
Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen?
Kriegskinder, die späte Befreiung aus dem frühen Schrecken. Ich bin im Gespräch mit der Gertrud Enulat, wo ein Buch geschrieben hat zum Thema. Es heißt Kriegskinder, wie die Wunden der Vergangenheit heilen. Es ist bei Klett und Kotta rausgekommen.
Sag, wo die Soldaten sind. Wo sind sie geblieben? Sag, wo die Soldaten sind. Was ist geschehen? Sag, wo die Soldaten sind. Über Gräben weht der Wind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen?
Als Kinder spielten wir tagelang auf der Straße ein Spiel, das wir Deutschland erklärt den Krieg nannten. Jedes Kind bekam das Land eines ehemaligen Kriegsgegners zugeteilt. Wenn der Spielleiter gerufen hatte, Deutschland erklärt den Krieg gegen England, dann mussten die entsprechenden Kinder losrennen. Wurden sie gefangen, kamen sie ins Gefangenenlager.
Gertrud Enulat, sprechen wir über die Bedeutung des Spiels in der Zeit?
Ja. Gut, die Bedeutung des Spiels, da kriege ich glänzende Augen. Und ein ganz einfaches Beispiel, als ich noch in der Schule gearbeitet habe, da habe ich auch von früher erzählt. Und eines Tages erzählte ich, oh, ich fand es grässlich, jeden Tag habe ich die Hühnerleiter hochsteigen müssen und aus dem verkackten Hühnernest die Eier holen. Und dann sagte ein Mädchen, das hier in der Innenstadt wohnt, Mensch, hast du es schön gehabt. Und da wurde mir auf einmal deutlich, ja, auf der einen Seite haben wir Grässliches erlebt, auf der anderen Seite stand uns die Natur total zur Verfügung. Auch die Trümmer standen uns zur Verfügung. Und mein Mann, der in Karlsruhe groß wurde, ist bis heute ein überzeugtes Trümmerkind und stolz auf seine Schrammen, die er im Gesicht an der Seite noch hat. Also wir lebten in einem Umfeld, das zwar eine ganz rigorose soziale Kontrolle hat, aber wir waren den ganzen Tag draußen. Für mich war das Wichtigste, raus aus der Wohnung, ins Freie. Ich bin in der Ölmühle groß geworden, bei uns gab es Schuppen. Mein Vater hatte Freude dran, wenn Kinder kamen, es kamen immer viele. Und die Spiele, die wir spielten, die dauerten Stunden. Und am nächsten Tag hat man sich wieder getroffen. Also das Spielen in der gleichbleibenden Kindergruppe hat was sehr, sehr Heilsames gehabt.
Wir haben schon viel von Schuld gesprochen. Es gab dann auch das Thema Umerziehung. Ich fand das sehr eindrücklich, wie Sie das beschrieben haben. Dieses Zwangsgucken des Filmes Nacht und Nebel.
Die Alliierten muteten der jungen Generation des Tätervolkes den Film Nacht und Nebel zu. Schulen mussten geschlossen daran teilnehmen, um zu sehen, was ein KZ ist und welche Gräuel dort Tag für Tag verübt worden waren. Diese Aktion war Bestandteil des Umerziehungsprogrammes in den Jahren nach dem Krieg. Im Kino saßen die größer gewordenen Kinder, die ihre eigenen Kriegserlebnisse mit sich herumtrugen. Es war noch nicht an der Zeit, darüber zu sprechen.
Ja, ich glaube, ich war bereits im Gymnasium, das war in den 50er Jahren. Und da kam dieser Film in die Kinos und ich habe irgendwann einmal im Fernsehen wieder Bilder davon gesehen und habe gemerkt, so, ich muss raus aus dem Raum. Also letztendlich war das eine Vergewaltigung der deutschen Kinder, die erstens einmal mit dem Anblick von so vielen Toten überfordert waren. Das hat Ängste ausgelöst und eine unendliche Hilflosigkeit. Denn es hat ja hinterher niemand mit uns darüber gesprochen.
Man hat es gesehen, damit war es erledigt.
Und damit war es erledigt und damit hat die Zukunft Deutschlands, die Kinder, haben einen Denkzettel gekriegt. Also ein anderes Beispiel, da war ich schon etwas größer, da kam der Film Die Brücke. Und den habe ich angeguckt, der hat mich aufgewühlt bis zum geht nicht mehr. Am nächsten Tag mussten wir einen Aufsatz schreiben. Ich war unfähig, irgendwas zu Papier zu bringen. Habe dann eine Seite geschrieben, habe unten dran für den Deutschlehrer geschrieben. Ich habe gestern Die Brücke gesehen. Ich bin einfach noch im Film drin. Ja, ich kann nicht anders schreiben. Und dieser Deutschlehrer war ein Spätheimkehrer und war damals nicht fähig, mit mir darüber zu sprechen.
Es war offenbar sehr schwierig, so wirklich gefühlsbezogen über das zu sprechen. Es waren immer abgekippte Gefühle. Sie schreiben in Ihrem Buch auch, finde ich, sehr eindrucksvoll von Verklärung.
Die Mehrzahl der Lehrer waren ehemalige Frontsoldaten, die voller Kriegserlebnisse steckten und froh waren um jede Schülerfrage, die ihnen Gelegenheit gab, von der Front zu erzählen. Ein einziges Stichwort wurde zum Auslöser der Erinnerung und schon entstand ein buntes Bild der Geschehnisse. Es wurde heldenhaft gekämpft und auffallend wenig gestorben. Die Worte rochen nach Knobelbecher und Gulaschkanone, Post von der Heimat, Lanzer-Idylle mit Mundharmonika und Lili Marleen, Balalaika spielenden Russen und Machorka rauchenden Katinkas, die barfuß durch den russischen Morast warteten.
Er ging an meinem
Also mit Sicherheit hätten wir es anders gebraucht. Und auf der anderen Seite, aus heutiger Sicht, gehe ich etwas gnädiger mit denen um und sag mir, es war die einzige Möglichkeit, wie sie kommunizieren konnten. Und auf der anderen Seite waren wir Jugendliche oder dann auch die großen Kinder, waren wir wenigstens auf die Art und Weise mit diesem Teil der deutschen Geschichte verbunden, ja? Und haben versucht, uns ein Bild zu machen. Also ich habe in den 50er Jahren diese 0815 Romane dann gelesen vom Kirsch, diese Soldatenromane, und sehe da auch einen Versuch, mir ein Bild zu machen von dem, was war. Im Westen nichts Neues, habe ich erst später gelesen.
Das war einfach dann das, was möglich war, die Sprache, die möglich war, um zu erzählen. Es war noch nicht die Sprache, die offenbar jetzt möglich ist, in Ihrem Buch und in unserem Gespräch jetzt. Ja. Das hat ja auch mit Verpanzerung zu tun. Sie sprechen in Ihrem Buch auch von Verpanzerung. Was passiert, wenn es gewagt wird, diesen Panzer abzulegen?
Wenn heute versucht wird, von Menschen meiner Generation, ehemalige Kriegskinder, mit ihren noch lebenden Eltern den Panzer zu lösen, dann ist es nicht einfach. Also man kann nicht davon ausgehen, dass eine 80-jährige Mutter mit ihrem 63-jährigen Sohn über die Zeit spricht, als sie mit ihm auf der Flucht war. Und das, was ich aber dann gleichzeitig immer wieder feststelle, auch mit denen gehe ich gnädig um und sage mir so, okay, du kannst deine Mutter nicht zwingen dazu, aber du kannst an der Geschichte dranbleiben. Ihr habt Verwandte, frag rum und schreib du es auf. Beziehungsweise, was ja eine gute Zugangsmöglichkeit ist, auch zu diesen alten Menschen, sind die Bilder. Es gibt alte Kriegsmütter, die können dann nur noch weinen. Ja? Aber auch dieses Weinen ist schon mal wichtig. Und irgendwann gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass ein paar Sätze fallen. Wenn die einen nicht sprechen wollen oder nicht können, es geht durch die nächste Generation. Also diese transgenerationelle Weitergabe von traumatischen Kriegserlebnissen, da staune ich immer wieder.
Und das, nehme ich an, ist das auch, was Sie meinen mit Verantwortung. Ja. Dass dieses stumme Weitergeben von Belastung, von dunklen Geschichten aufhören kann durch das Erzählen.
Ja, also ich habe eine Veranstaltung gehabt, da oben in Walsrode. Das war auch so für mich so eine Initialzündung mit 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Wobei es sehr interessant ist, dass zu diesem Thema Kriegskinder auch die Männer kommen. Und die Männer können heulen. Endlich. Und da war eine Junge, waren auch Junge dabei, und war eine junge Frau dabei und sagte, ja, eigentlich würde ich jetzt ein Buch gern mit nach Hause nehmen und würde das meiner Mutter links und rechts um die Ohren schlagen, damit sie es endlich liest und erzählt davon. Denn diese junge Frau sagt, ich spüre eine Last in mir und habe den Eindruck, das hat mit mir gar nichts zu tun. Und im Gespräch mit einem anderen Ehepaar über dasselbe Thema, da erzählte mir die Frau, die etwas Mitte 40 ist, dass sie einen ständig wiederkehrenden Albtraum hat auf dem Bahnhof. Unendlich viele Menschen und sie kriegt den Zug nicht und die Bomben fallen. Also ein typischer Kriegstraum. Und sie sagt, sie hat damals gesagt, ich warte auf ihr Buch, das kriegt dann meine Mutter, denn das, was ich träume, hat meine Mutter als Kind erlebt. Und als ich sie dann später nochmal getroffen hatte, hat sie gesagt, so, okay, inzwischen hat meine Tochter
den Traum.
Den Traum.
Sie schreiben auch, wie wichtig das Erzählen ist, wie die Verpanzerung eben wegfällt, wie die Tränen kommen, wie der Körper weicher wird. Ja. Auch berührt hat mich diese Geschichte mit dem Mann, der diese Teddy-Geschichte erzählt.
Ja.
Heute weisen Tränen den Weg. Der von angestauten Tränen belastete Körper befreit sich von geronnenem Schmerz, von seelischen und körperlichen Ballaststoffen aus dem Störfeld des Krieges. Sobald sie abgebaut werden, löst sich der innere Druck, der sich aus Angestautem gebildet hatte. Endlich können sich die einsamen Tränen lösen, kommen in Fluss. Kommentar eines Mannes. Anfangs hielt ich das nicht für normal. Ohne ersichtlichen Grund laufen mir Tränen übers Gesicht. Ich kann das nicht stoppen. Seit ich weiß, womit das zusammenhängt, kann ich besser damit leben. Es klingt noch ungewohnt, wenn ich als Mann sage, es ist das Kind in mir, das weint. Aber es ist so. Durch die Tränen bin ich in Berührung mit Situationen der schmerzhaften Vergangenheit. Dann bin ich im alten Film, stehe mit meiner Mutter, dem Bruder, der Großmutter und der Patentante an der tschechischen Grenze. Dort ist das passiert, was für mich die schlimmste Kriegserfahrung war. Die Soldaten hatten zuerst die Frauen gefilzt. Die mussten sich ausziehen, weil sie verdächtigt wurden, Schmuck zu schmuggeln. Dann kamen wir Kinder dran. Ich musste meinen Rucksack ausleeren und der Soldat nahm mir einfach meinen Teddy weg. Dann heulte ich los vor Schmerz und wollte mich wehren, wollte meinen Teddy wiederhaben. Doch der Mann lachte mich aus und meine Mutter schlug mir mit der Hand auf den Mund und befahl, sei still.
In dem Moment, wo ein 70-jähriger Mann die Tränen fließen lassen kann, das ist etwas, was mich bis ins Innerste berührt. Bei Frauen ist man es ja eher gewohnt. Und gleichzeitig macht es den Jungen so deutlich, der das erlebt hat, wovon er erzählt. Und die Jungen haben ja auch mitgelitten.
Deren Väter waren ja weg. Die Mädchen hatten noch die gleichgeschlechtlichen Erwachsenen, aber die Väter waren alle weg.
Die Väter waren weg, also die männlichen Vorbilder waren nicht zu Hause, beziehungsweise die Großväter waren da, ja, oder ein kriegsversehrter Onkel. Und gleichzeitig haben es die Jungs aber auch schwer gehabt, weil sie in der Familie, gerade wenn sie die Ältesten waren, oftmals den Vater ersetzen mussten. Und innerhalb der Geschwisterschar so eine strenge Rangordnung war, und die Kriegsmutter auch ein männliches Gegenstück suchte, brauchte.
Da sind wir dann beim Stichwort Parentifizierung, ja. Große Überforderung. Kleine Jungen mussten Partnerersatz sein, sie mussten Vaterersatz ja. sein, sie mussten Verantwortung übernehmen, die weit über die Tragfähigkeit ja. eines Jungen hinausging. Ein großes Thema für die Kriegskinder.
Verantwortung übernehmen, die weit über die Kräfte der Kinder hinausging, ist ein grundsätzliches Thema, denn gerade bei den älter werdenden Kriegskindern zeigt sich so deutlich, wie schwer das ist, dieses von klein auf eingeflößte Dogma tragen, tun, was notwendig ist, nicht jammern, nicht weinen, es geht weiter. Also im Grunde nochmal über die Bedürfnisse des Körpers immer hinwegspringen. Das ist etwas, was ich in meinem Bekanntenkreis dann zum Teil einfach auch antreffe, dass das saumäßig schwer ist, das dann mit 70 oder 75 Jahren zuzulassen, dass man loslassen darf oder ja, dass es eigentlich ein bisschen leichter werden darf.
Dass man auch nicht allein durch alles durch muss, dass man Hilfe annehmen kann, dass man schwach sein darf.
Ja, ja. Und kapieren, ich bringe immer dieses Beispiel vom Rucksack des Lebens, den man durch sein Leben schleift, und der ja einfach im Alter auch leichter werden muss. Und er darf es auch leichter werden. Und das ist aber etwas, was vielen schwerfällt, beziehungsweise braucht Zeit. Und da sind die Enkelkinder eine Hilfe, weil die einfach ein leichteres Moment ins System der Familie auch reinbringen.
Wir sprechen gerade vom Schwächerwerden, vom Älterwerden, vom Schmerz zulassen dürfen und nicht nur dürfen, sondern auch müssen.
Ja.
Reden wir in dem Zusammenhang vom Körpergedächtnis. Das ist ein Wort, das Sie brauchen ja. in Ihrem Buch. Wie sind denn diese frühen Eindrücke, diese frühen, auch sehr beängstigenden und bedrohlichen Episoden im Körper gespeichert? Wie sehen Sie das?
Ja, das Körpergedächtnis spielt ja in der letzten Zeit im Bewusstsein eine größere Rolle durch die Hirnforschung. Und ich habe selber gestaunt darüber, dass die Sätze, die uns als Kinder gesagt wurden, ihr habt es nicht kapiert, ihr seid noch zu klein gewesen, dass die keine Gültigkeit haben, denn das Körpergedächtnis vergisst nichts. Das heißt, das, was ich ja bei meinen Enkeln dann heute feststelle oder auch bei im Umgang mit Kindern, das implizite, die implizite Wahrnehmungsfähigkeit der Kinder, die ist so ausgeprägt, dass sie Stimmungen, Affekte, die Atmosphäre in der Luft, was um sie rum ist, wahrnehmen und speichern. Und dieses belastet. Ich habe mit einem ehemaligen Kriegskind gesprochen, der zu den ganz Kleinen gehörte, ja? Und mit seiner sehr jungen Mutter über die tschechische Grenze geflohen ist. Und es muss sehr beängstigend gewesen sein. Vielleicht haben die sich vergriffen an seiner Mutter, ja? Wer weiß. Auf jeden Fall hat er eine Reise in die alte Heimat gemacht und hat die Grenze überschritten und hat körperlich darauf reagiert mit Nesselfieber. Also das war für mich dann ein Beispiel dafür, Menschenskinder. Die Körpersprache, die Sprache deines Körpers sagt, Menschenskinder, was da drin steckt.
Sag mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind, zogen vor, der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen?
Kriegskinder, die späte Befreiung aus dem frühen Schrecken. Ich bin im Gespräch mit der Gertrud Enulat, wo ein Buch geschrieben hat zum Thema. Es heißt Kriegskinder, wie die Wunden der Vergangenheit heilen. Es ist bei Klett und Kotta rausgekommen.
Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen?
Heimkommen zu sich nennt eine Frau das, was sich durch die Gespräche mit ihrer Therapeutin entwickelt hat. Nicht länger im Keller bangen. Nicht länger in der Evakuierung vor Heimweh beinahe sterben, sich nicht länger in Wüsten der Verlassenheit verirren. Das Vertrauen ins Leben wächst, die Angst vor dem Alter schwindet. Gespräche beim Therapeuten können eine verlässliche Begleitung durch die eisigen Wege der Kriegswinter werden, wenn der Hunger durchs Land geht und Krähen im Schnee hüpfen. Solche Gespräche sind wie eine Winterreise durch die Seele, die klar macht, was im Krieg nicht auszuhalten war. Nicht mehr fühlen müssen, das war überlebenswichtig. Wege durch die Trümmerlandschaften der Seele. Ausgebrannte Ruinen. Kein Baum, kein Strauch, keine Blume. Eine Wüste der Gottverlassenheit. Das waren die Bilder, die der Lebensanfang zeichnete. Dort hat sich das Kind behauptet.
Also aus der Arbeit mit Kindern vom Kosovo hat man ja gemerkt, dass es nicht reicht, diese Kinder erzählen zu lassen oder malen zu lassen, sondern dass sie genau diese Körperkontakte brauchen, weil sich auf die Art und Weise diese unendliche Spannung, die im Körper drin steckt, erst löst. Gut, wer eine Kriegsmutter hatte oder eine Nachbarin oder eine Großmutter oder die das Kriegskind auf den Schoß nahm und mit heile, heile Säge oder mit Streicheln den Körper des Kindes berührt hat, beruhigt hat, ja, hat es insofern schon ein bisschen leichter gehabt.
Hatten Sie das?
Also, ich glaube nicht. Meine Mutter hatte 3 Kinder neben sich, ja. Ich denke, da war kaum Platz. Beziehungsweise das Dienstmädchen beim Zubettlegen, die hat es gemacht, ja. Und dann fällt mir natürlich ein, schlafen gehen war auch so eine Sache im Krieg. Und was ich ganz schlimm fand, wenn wir mit Kleidern ins Bett gesteckt wurden.
Das bedeutet dann, es kommt Fliegeralarm.
Es kommt Fliegeralarm und dann schläft man ein und dann kommt die Mutter und reißt einem aus dem Schlaf und man muss dann in die Nachbarschaft, in den Keller. Also das, habe ich sehr bildhaft vor Augen und habe das als was, ja, mein Schlaf und das Deckbett war so schön warm, ja, und dann wird man rausgerissen und dann hat man noch die blöden Trainingshosen an und muss dann wieder runter in den Keller.
Ich war mit meinen Enkeln im Ferienhaus und wollte oben im Stockbett schlafen. Als ich dort lag, hatte ich plötzlich Angst, dass die Decke durchbricht und mich erschlägt. Ich bekam keine Luft mehr, hatte grässliches Herzrasen und musste runter. Ich verlor regelrecht die Fassung. Meine beiden Enkel erlebten eine Großmutter, die sie noch nicht kannten. Da habe ich denen später erzählt, wie ich als Kind beim Bombenangriff auf die Apfelhorde in unserem Keller gelegt wurde. Dort gab es altes Bettzeug für die Kinder. Ich fürchtete mich, weil die Bomben fielen und hatte Angst, dass die nächste unser Haus trifft. Immer wieder habe ich die Erwachsenen von den Verschütteten erzählen gehört, die tot aus den Trümmern geholt wurden. Seither spreche ich mit meinen Enkeln von diesen Dingen. Das tut mir gut, weil sie liebevoll und interessiert zuhören und mitkriegen, dass ihre Oma ein Mädchen war, das im Krieg Todesangst aushalten musste. Es ist ein Trost, in die frischen Gesichter der Kinder zu schauen und mich selbst als Kind wiederzufinden.
Wir sprechen über sehr schwierige Eindrücke, Erlebnisse in der Kindheit. Was sagen Sie einem, der sagt, man soll das ruhen lassen? Warum grübeln? Warum diese Schichten, die drüber gewachsen sind, nochmal wegkratzen und es nochmal genau ansehen und nochmal weinen drüber und erzählen drüber und es nochmal fühlen in der ganzen Schmerzhaftigkeit, wie man es damals gar nicht fühlen konnte, ja, weil man vielleicht daran zugrunde gegangen wäre. Ja. Was sagen Sie jemandem, der sagt, lassen wir das ruhen?
Gut, wer es ruhen lassen kann, soll es ruhen lassen. Ich treffe aber immer wieder auf Menschen, wo sich diese Dinge melden. Die haben eine eigene Mächtigkeit. Und manchmal habe ich den Eindruck, das Leben hat irgendwo ein Bestreben oder eine Dynamik im Leben, dass es sich abrundet. Und dass Zeiten im Leben, die einfach mit so vielen Löchern versehen sind wie die Kriegszeit, dass da einfach auch etwas heilen möchte.
In dem Sinne, wie wir es gerade gesagt haben, damit es nicht die Kinder und die Großkinder irgendwie dann ausheilen müssen.
Ja, und gleichzeitig in dem Moment, wo ich zu dem Kind, das ich war und das so viel Schmerzhaftes erlebt hat, einen Bezug habe, dann habe ich ja auch einen Bezug zu einem Potenzial an Vitalität. Also da denke ich immer wieder, Menschenskinder, dieses Kind hat Überlebenskräfte gehabt. Und zu denen bekomme ich erst dann einen richtigen Zugang, wenn ich mich mit dem Kind auch beschäftige. Das finde ich dann doch auch sehr lohnend. Das ist das, was ich meine mit, das ist eine gewisse Aussöhnung.
Sie sprechen von dieser Überlebenskraft der Kinder, von der Resilienz. Die haben das alles überlebt, die haben darüber gespielt, die haben ihren Weg gefunden, mit diesen Gräueln umzugehen. In dem Zusammenhang ein paar Worte zum Märchen »Der Wolf und die sieben Geißlein«.
Ja, ich bin ja nicht nur eine Frau, die Bücher schreibt, sondern ich drücke mich auch malend aus. Und in der Zeit des Irakkriegs, als ich Kellerbilder gemalt habe und den Eindruck hatte, ich könnte jetzt in Serie gehen. Die malen sich fast wie von allein. Und dann war ich ganz nah an dem Geschehen, das in meiner Familie als das Schlimmste von meiner Mutter immer wieder so andeutungsweise erwähnt wurde, der Einmarsch der Marokkaner. Der Krieg war zu Ende oder er ging zu Ende und die Franzosen schickten damals ihre marokkanischen Bataillone, die ersten schwarzen Menschen, die wir sahen und die Frauen sahen. Und die Angst vor Vergewaltigung und Plünderung war immens, mit Recht. Und in diesem Keller, in dem wir saßen, da hatten die Frauen ihre Gesichter verunziert, haben alte Lumpe angezogen und so weiter und wollten einfach von ihrer Weiblichkeit ablenken. Ja? Und als ich mit denen telefoniert habe, die mit mir als Kinder da drin waren und dieses Thema zur Sprache brachte, habe ich gemerkt, hoppla, Ich erhalte 6 verschiedene Geschichten. Also jeder ging mit diesem Thema anders um und es gibt diese Familienmythen. Und ich habe dann gemerkt, hoppla, als dreieinhalbjähriges Kind habe ich die Angst vor der Vergewaltigung meiner Mutter sicher gespürt oder der Frauen. Da gibt es keinen Zweifel. Und sicher sind die Soldaten, die da in den Keller kamen, nicht gerade zart mit denen umgegangen. Was nun effektiv passiert ist, weiß ich nicht. Aber für mich hat sich diese Angst in dem Bild vom Wolf und den 7 Geißlein niedergeschlagen.
Mein Lieblingsmärchen war Der Wolf und die 7 Geißlein. Im Bild des gefräßigen Wolfs drückte sich die Angst aus, die ich beim Einmarsch der Marokkaner am Ende des Krieges erlebt hatte, wo eine alles verschlingende Gewalt in den Keller eingebrochen war. In der Gestalt des kleinsten Geißleins hatte ich meine Identifikationsfigur gefunden. Es wurde nicht gefressen, weil es so klug war, sich im Uhrenkasten zu verstecken, von wo aus es alles miterlebte. Das Geißenkind wurde dadurch zum Zeugen und spielt dieselbe Rolle wie das Kriegskind. Beide müssen abwarten, bis die Mutter zurückkehrt und die Zeit gekommen ist, in der man sich wieder ohne Angst ins Freie wagen kann. Auch das Kriegskind ist auf eine mütterlich nährende Haltung angewiesen, damit es endlich reden kann. Heute ist der Aufenthalt im Uhrenkasten vorbei und die alten Ängste aus dem Keller verwandeln sich. Im Bild der 7 Geißlein, die sich über den Brunnenrand beugen, drückt sich diese Veränderung aus. Bisher verhinderte das Trauma die Spiegelung, doch nun sehen sich die ehemaligen Kriegskinder im klaren Wasser des Brunnens und singen alle erleichtert: Der Wolf ist tot, der Wolf ist tot, vorüber ist nun alle Not.
Als Kind sind Sie so damit umgegangen, dass Sie sich mit diesem kleinen Geißlein identifizierten, mit der Sicherheit des Uhrenkastens, mit dem Warten auf den mütterlichen Schutz vor dem bösen Wolf. Als erwachsene Frau mit Jahrgang 1941 sind Sie ganz anders damit umgegangen. Sie haben jetzt ein Buch geschrieben. Es ist vor wenigen Tagen rausgekommen. Wie ist die Wirkung des Schreibens? Und was heißt es, es jetzt in Händen zu halten und in die Öffentlichkeit zu entlassen?
Ja, ich bleibe im Bild vom Uhrenkasten. Die Zeit ist reif. Ich kann aus dem Uhrenkasten raus. Ja, die Zeit ist reif. Ich bin aus dem Uhrenkasten raus und habe darüber geschrieben. Und habe gleichzeitig etwas ganz Großartiges erlebt, dass ich mit Menschen Kontakt hatte, die mir ihre Geschichten erzählt haben. Und habe das als etwas ungemein Schönes auch erlebt. Und gemerkt, Menschenskinder, was wir als Kriegskinder nicht konnten, dass wir unsere Erfahrungen teilten. Heute können wir es. Und wir sind dadurch, das ist das, was ich so toll finde dabei, dass ich mich als ein Glied dieser Generation auch fühle. Also sich in seiner Generation auch heimisch fühlen. Mit diesen Erlebnissen. Und das Tolle ist ja, dass man dann, wenn man Leute aus demselben Jahrgang oder aus der Kriegszeit trifft, bestimmte Wörter sind halt so Reizwörter, da muss man nichts erklären. Der Kohlenklau, jeder weiß, ja, der Kohlenklau. Oder die Bleilehosen, also die Firma Bleile. Es war was Edles, wenn man eine Bleilehose anhatte. Ja, oder auch bestimmte Gerüche, ja, Steckrüben oder Brennnesselsuppe. Und so ein Zeug.
Das Kind, das ich war, das ich bin, drängt mich in den Keller. Es will gesehen werden. Es hat nichts dagegen, wenn ich ihm von anderen Kindern erzähle, die Leid erfahren haben. Das Kriegskind kennt das Grauen und hält sich nicht die Ohren zu, wenn es vom Elend anderer Kinder hört, die in den Armen ihrer Mütter erschossen wurden, am Straßenrand liegen blieben oder aus fahrenden Zügen geworfen wurden, damit sie vielleicht gefunden werden und weiterleben dürfen. Dem Kind, das so lange gewartet hatte, bis es sich in Träumen und inneren Bildern konkretisiert hat, ist das Dunkel vertraut.
Es ist Rückeroberung der Sprache, die damals nicht möglich war, wo doch kein Mucks gemacht werden durfte, wo man immer still sein muss.
Ja. Es ist eine Rückeroberung der Sprache und der Erinnerung. Ja? Also das wurde mir so deutlich. Es gibt ja das Buch von der Ilse Eichinger, wo jüdische Kinder nach Amerika wollen, aber sie kriegen kein Visum. Sie haben kein Bleiberecht. Und als ich das gelesen hatte, habe ich gedacht, ja, okay, Es gibt ein reales Bleiberecht, aber es gibt auch ein Bleiberecht in der Erinnerung. Und diese Erfahrungen haben Sprache gefunden und haben jetzt auch ein Bleiberecht in der Erinnerung, weil sie nicht mehr verdrängt werden müssen.
Bleiberecht, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es ja auch eine große Erleichterung ist, etwas richtig körperlich abzulegen, ja, nämlich nicht mehr in sich zu tragen, ja, sondern jetzt schwarz auf weiß auf Blättern vorzufinden.
Ja, ja, ja. Diese Erleichterung, die ist mit Sicherheit da. Und das wurde mir beim Schlusskapitel in meinem Buch erst so richtig deutlich. Menschenskinder, ja, eine partielle Kriegssituation habe ich ja dadurch ein Leben lang in mir drin gehabt, ja? Und jetzt ist es geheilt. Und das schafft schon eine Gelöstheit, ja, auch ein Gefühl der Dankbarkeit, dass man so weit kommen darf. Schon nicht selbstverständlich.
Windgänse rauschen durch die Nacht mit schrillem Schrei nach Norden und steht der Fall, acht, 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 acht. Die Welt ist voller Morgen und steht im Wald, halt, 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 halt.
Kriegskinder, die späte Befreiung aus dem frühen Schrecken, hat der Doppelpunkt von heute geheissen. Ein Doppelpunkt zum Gedenken an das Kriegsende am 8. Mai vor 63 Jahren. Was so ein Krieg für Kinderseele bedeutet, darüber hat sich Cornelia Kasis unterhalten mit der Gertrud Enulat. Sie ist Pädagogin und Autorin und hat vor kurzem ein Buch geschrieben zum Thema, das heisst «Kriegskinder, wie die Wunden der Vergangenheit heilen». Erschienen ist das Buch von Gertrud Enulat im Verlag Klett-Gotta.
Doppelpunkt. Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS 1.